was ich lieb. Was ich hab. Was ich lieb. Was ich hab. Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind meine kongenialen Partner für dieses Format Boogie Down Bass.
Good morning.
Und the one and only, oft kopierte, selten erreichte, 12 Finger, Dan.
Fire.
War das so Hip-Hop-mäßig genug?
Machst du die komische Sirene nach, da dein komisches Gerät? So. Das sollte reichen. Ja?
Hier, ich wollte den noch mit einbauen.
Ja. Das Lustige ist aber auch, dass diese Geräte schon überall eingesetzt werden und es ist immer der gleiche. Aber wisst ihr, dass es davon mehrere gibt? Du hast immer diesen roten, den habe ich dir, glaube ich, mal mit da gelassen, ne?
Ja, richtig, ja.
Es gibt ja auch noch so ganz andere absurde.
Funktioniert nicht mehr, ist alle. Aber für tolle Bustle Bass baut sich einfach. Aber wozu gibt's eigentlich diese Serato-Sampler-Funktion und einfach so auf Knopfdruck, weißt du?
Ja, die ist aber schon bei mir belegt mit anderen Sachen.
Da sind die anderen Horns. Aber das ist nicht das, worum es heute geht. Denn Love and Hate ist wie immer euer kleiner Hip-Hop-Ausflug, eure Reise, die ihr quasi, wenn ihr auf der Autobahn unterwegs seid und ihr habt eine lange Reise vor euch, Auto ist gepackt, ihr habt eine Vorratstüte fertig gemacht, weil ihr ein bisschen Geld sparen wolltet, weil ihr nicht an der Tanke 4,50 € für ein scheiß Brötchen ausgeben wolltet. Jetzt seid ihr rausgefahren auf so eine kleine Raststätte, habt euch so quasi euer Butterbrotpapier aufgemacht, das Döschen, so Mama hat noch ein paar kleine Gurkenscheiben dazu geschnitten. Und das ist der Moment, in dem Love and Hate gehört wird, weil das ist nämlich links und rechts von der Autobahn. Da sind nämlich die Sachen, die ein bisschen mehr Beachtung brauchen und deshalb von unserem, wichtig bitte in der Formulierung ab jetzt immer so nutzen, Chefredakteur Boogie Down Bass ausgewählt werden, zusammen mit seinem stellvertretenden Chefredakteur, wie ich festgestellt habe, 12 Finger Dan. Und damit ich Kaspar Kopp das hier alles so durchmoderieren kann. Und so haben wir natürlich also
ja. Der Tankstellenbetreiber auf der Landstraße sozusagen.
Ja, das war ja, wie gesagt, fernab von den Tankstellen. Wo die Raststätte noch echt ist.
Naja, außer die Tankstellen in der Slowakei, die da Hip-Hop heißen, weißt du?
Ja, stimmt, ja, genau. es gibt noch so in anderen Ländern, da hat es auf jeden Fall noch manchmal einen anderen Charme. So in Österreich ist es ein bisschen, egal. Fangen wir jetzt nicht damit an. Wir haben auf jeden Fall einige Themen und natürlich auch heute wieder. Ich habe gesehen, es wird ganz schön international und das erste Thema leite ich mit einem Zitat ein. 'Cause nobody can do it like Mixmaster can. Was hat er gemacht?
Mixmaster Mike, ja. Mixmaster Mike hat eingeladen sozusagen. Es klingt ein bisschen spooky in meinen Augen, weil es ist ein Hip-Hop-DX-Interview oder ein Telefoninterview war das Ende Juli dieses Jahres. Und er hat eben auch zu Hip-Hop-DX gesagt, er möchte nicht so lange warten, bis sie sterben quasi, um seinen Kollegen seine Liebe zu zeigen. Klingt so ein bisschen komisch, weil es im Vorwege des Artikels steht, halt, wird nochmal kurz aufgelistet, wer in letzter Zeit leider von uns gegangen ist, sei es nun MF Doom, DMX oder Biz Markie. Aber auf jeden Fall geht es in diesem Bericht darum, dass er DJ-Kollegen rekrutiert hat, um einen Mega-Posse-Track zu generieren und der Track auch schon fertig ist, eben um der Hip-Hop-Kultur und seinen Mitstreitern im Hip-Hop-Business seine Liebe für die Kultur, für die Musik, fürs Turntablism, fürs Scratching eben zu zeigen. Darum geht's erstmal im Groben.
Cool, oder?
Komm, ja, DJ, auf jeden Fall.
Also ich wollte vom DJ was hören.
Achso, der DJ wollte auch noch was. Ja, für mich auf jeden Fall immer dope, weil so DJ-Tracks sind immer cool, gerade wenn da DJs bei sind, die alle einen eigenen Stil fahren und ne, die für ihre Scratches, ob sie nun jeder mag oder nicht, oder für ihre Vocal Cuts und alles, hat ja auch schon eine CI. Die meisten DJs haben mit ihrem Scratchen eine eigene CI entwickelt. Das ist immer cool, wenn man das so auf einen Track bringt.
Also die Auflistung der Künstler, die liest sich wirklich so wie das Who is Who des frühen Turntablism. Premier ist jetzt kein klassischer Turntablist in dem Sinne, aber der Typ weiß halt, wie man Funky Scratch raushaut. Jazzy Jeff ist mit dabei, eine der Ikonen, der halt auch viel für die Scratch-Kultur getan hat. A-Track sowieso ein absolutes Monster. Qbert natürlich, also wenn Qbert da jetzt nicht mitgemacht hätte, das hätte mich auf jeden Fall sehr krass gewundert, weil Mixmaster Mike ja auch mit Qbert in den Anfang 90ern ja auch bei den ganzen DMC-Battles mit dabei war. Und natürlich die ganze Beat-Junkies Riege, die ganze Beat-Junkies-Family ist auch mit dabei. Also ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht mit der Aufstellung, wenn ich jetzt Mixmaster Mike gewesen wäre, hätte ich mir genau diese Jungs auch mir ins Boot geholt.
Ist auch ein sehr, sehr romantischer Hintergrund zu dem Track. Mhm. Also er saß in einem Kino oder in seinem Kino zu Hause und hat The Avengers geguckt. Und da kam ihm die Idee halt auch, so wie er beschrieben hat, wer sind meine Avengers, die die Welt retten, also die mit der Superpower DJing scratchen, die Welt retten, und wir müssen unbedingt was einen dicken Track machen, damit eben auch die Musikwelt, die Hip-Hop-Welt, die Rap-Welt sieht, dass DJing einfach nicht tot zu kriegen ist und nicht totgeschwiegen werden kann. Es ist einfach da und es ist auch einfach ein Teil der Kultur, der niemals verloren gehen kann, wird auch nicht verloren, ja, wird einfach nicht verloren gehen.
Der Mixmaster Mike hat ja auch schon lange seine Dues gepaid. Der hat ja auch auch viele Stile auch mitentwickelt. Also das war ja wirklich einer, der wirklich sehr rabiat ja auch auflegt und der auch ziemlich, sag ich mal, auch sehr, sehr viele schnelle Scratches auch früher gemacht hat. Auch eher mit so, sag ich mal, von der Technik her eher so ein bisschen sparsamer war, hat so viel Transformer gemacht, hat dann aber, ich glaube, den Scribble Scratch, wenn ich mich recht erinnere, wo er dann so den Crossfader mit so einer vibrierenden Bewegung von seinem Mittelfinger immer schnell auf und zu gemacht hat. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt so heißt, aber das waren schon Sachen, die dann so in den Anfang 90er halt komplett neu waren. Ne? Und ich habe mir da die DMC Battles angeguckt und war vollkommen geflasht, habe auch gar nicht verstanden, wie sie das überhaupt alles irgendwie hingekriegt haben, so krass funky zu sein. Und Mixmaster Mike war ja auch ganz vorne mit dabei, als ja Qbert sich auch von diesem klassischen Turntablism, nicht dieses klassische Turntablism, sondern dieses klassische DJ-Battling ins Turntablism entwickelt hat. Die haben ja dann immer weniger Bodytricks gemacht, das heißt, die haben sich dann auch immer weniger um diesen Show-Effekt gekümmert, sondern haben dann wirklich mit krassen neuen Skills sozusagen die Jury auch damals bei den DMCs und generell die ganzen Hörer einfach erstaunt. Also man konnte wirklich nicht, also ich habe zum Beispiel überhaupt nicht nachvollziehen können, was sie da jetzt überhaupt irgendwie gemacht haben, wie schnell sie diese Scratches gemacht haben, ohne diese, sag ich mal, eher etwas gängigeren Scratch-Techniken wie jetzt ein Transformer. Da kam ja nachher dann der Flair-Scratch mit dazu, den dann auch DJ Flair erfunden hat, wo dann Qbert das wiederum so ein bisschen weiter perfektionisiert hat und so weiter. Also es ist wirklich eine, ja, da könnte ich wahrscheinlich Stunden drüber reden, aber so viel Zeit haben wir nicht.
Ist ja auch die Sache, dass das immer musikalischer wurde, beziehungsweise es gab denn ja, ich sag jetzt mal, es gab schon der Großteil der Scratches, kommt jetzt eigentlich nicht mehr wirklich immer was Neues, Großes dazu, aber die irgendwann fing es dann ja an, die richtigen Kombinationen zu finden, also die zwischen den Scratches ganz schnell hinterher hin und her zu schalten, also eine Kombination aus verschiedenen Scratches, um da halt so einen funky Flavor, so einen musikalischen Flavor zu generieren. Das war ja irgendwann so die Disziplin, wo sich alle wirklich so da rein gesteigert haben.
Da kann ich auf jeden Fall jedem, der das so ein bisschen auch mit diesen Kombinationen, mit diesen verschiedenen Tausenden von Scratchen, die es ja gefühlt mittlerweile gibt, die ja auch aus vielen Kombinationen entstehen, kann ich euch eine DVD empfehlen. Wahrscheinlich gibt es das auch irgendwo im Netz. Die heißt, ich glaube, Breaktanica Scratchlopedia oder andersrum. Und da siehst du halt auch Qbert und unter anderem auch DJ Raphic aus Deutschland, ja auch absoluter Scratch-Gott, der ja auch den Autobahn-Scratch auch mit erfunden hat. Und hast du nicht gesehen? Also da sind wirklich Scratches, wo du da denkst, okay, jetzt müsste ich eigentlich mich nochmal 10 Jahre immer einschließen und wirklich nochmal Scratchen üben. Weil wenn du denkst, okay, ich kann hier den Two-Click-Orbit oder was auch immer, dann ist das eigentlich fast schon Basic-Scratch geworden.
Auf jeden Fall.
Also, lustig, ich habe so 2-3 Mal versucht, Einstiege zu finden, um was dazu zu sagen.
Ja, sorry, gemerkt, Nico, ich musste hier immer zwischengrätschen, sorry.
Nee, total geil. Ich habe einfach gemerkt, dass es Momente gibt, in denen ich einfach meine Klappe halten sollte. Das war genau so einer. Aber ich freue mich drauf, mir die Nummer anzuhören, denn ich muss ehrlicherweise zu meiner Schande gestehen, dass ich das gar nicht so richtig mitgekriegt habe. Und deswegen ist dieses Format auch so schön. Erst durch eure redaktionelle Arbeit dazu und dass wir es hier zum Thema machen, bin ich drauf gestoßen und freue mich jetzt auch, das Ding zu hören, was ich dann auch gleich in der nächsten Pause machen werde. Ich hoffe, es ist synchron mit dem, was wir uns auch offiziell anhören werden. Letzter Satz von mir ist aber dazu, das ist, ich würde sagen, immer so ein kleines bisschen ein zwiespältiges Thema ist. weil es auf der einen Seite natürlich sehr klassisch und sehr rückwärtsgewandt ist und du ganz viele Menschen damit auch nicht mehr erreichen willst, eben auch aufgrund der Protagonisten, die da ausgewählt werden, weil das einfach ein Paralleluniversum für 30, 35 plus Menschen ist. Aber für die ist es dann genau dieser Effekt, den ihr beschrieben habt. Du hättest es dir nicht besser zusammenstellen können. Und da, wenn du damit groß geworden bist, dann geht hier dein Herz auf.
Er betont es ja auch wirklich, dass er sagt, nee, wir sind jetzt geile DJs und machen Tracks, so wie so ein paar Egomanen es vielleicht machen könnten. Aber er betont es wirklich, er ist seit 3 Jahrzehnten, wie er sagt, halt im Hip-Hop-Geschäft und er möchte dem Hip-Hop eben eine Menge zurückgeben. Es ist an der Zeit, dem Hip-Hop allgemein auch das Turntable-Listen wieder zurückzugeben. Und er hatte eben auch am Ende seines Interviews eben ja auch gesagt, man redet über Jahre, wenn so DJ Kumpels und sich treffen, telefonieren oder mailen, sagen, lass uns mal was machen. Das hat ihn irgendwann mal so richtig angekotzt. Und dann hat er, wie er eben auch sagt, DJ Premier einfach gesagt, pass, wir machen das jetzt, ich schicke dir einen Loop. Und dann hat er auch nach 3 Tagen von DJ Premier seinen Part gehabt. Und dann ging das Schlag auf Schlag. Und dann kam nur Corona dazwischen. Aber er sagte, das hat ihn auch so begeistert, dass der Song so schnell fertig wurde, weil die alten Hasen dann eben auch delivered haben. Und dann würde ich sagen, Dan delivered uns jetzt einfach mal den Song Megaton 10, wie der Song heißt.
Genau. Ja, der Song geht 7 Minuten lang. Ich glaube, ich breche irgendwann ab, sonst sind wir gleich schon am Ende der Show gefühlt.
Ja, ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber ich habe Bock jetzt auch reinzuhören. Insofern danke und bis gleich. Leute, Backs mit Love and Hate. Wenn ihr jetzt noch nicht das Gefühl habt, dass es halt wirklich eine Hip-Hop-Sendung wird, ne, dann weiß ich auch nicht. Weil wenn man mit so einem Thema und so einem Song eine Radiosendung und dann zumindest inhaltlich auch so einen Podcast anfängt, dann weißt du, dass wir hier uns ganz weit weg von der normalen News-Autobahn bewegen. Und entsprechend, du musst dir das so vorstellen, du sitzt auf dieser Raststätte, von der ich erzählt habe, du knabberst so ein bisschen an diesen von Mama geschnittenen Gurkenscheibchen, so dein Butterbrot ist ganz lecker, hast gut mitgebrachten Eistee getrunken, jetzt musst du auf Toilette. Dann gehst du auf diese Raststätten-Toilette und wenn du Glück hast, ist das so eine, wo ein paar Bücher sitzen, dass du, wenn du da sitzt, so ein bisschen in Büchern blättern kannst. Und eins davon stellt uns Bass jetzt vor.
Naja, nicht unbedingt ein Buch, aber sinnbildlich geht es um ein Buch, weil es geht um einen Comiczeichner, der sehr, sehr viele Bücher gestaltet oder ja, sehr, sehr viele Bücher gemacht hat. Es geht um Vaughn Baudet, einem Comic-Illustrator in den 70er Jahren. Und worum es geht, The Book of Vaughn heißt der Titel, hast du recht. Es geht um eine Kickstarter-Kampagne, wo es darum geht, um das Leben von Vaughn Baudet noch weiter zu beleuchten. Es ist ein Dokumentarfilm in der Mache von verschiedenen Leuten, von einer Handvoll Leute, die Lust bekommen haben, das Leben von Vaughn Baudet in einem Dokumentarfilm zu präsentieren. Nochmal, Vaughn Baudet, wie gesagt, er hat jede Menge Comics gezeichnet. Da fragt man sich jetzt vielleicht, ja, was hat das jetzt mit Hip-Hop zu tun? berechtigte Frage, aber die Comicfiguren, glaube ich, wenn man sich mit Graffitis auseinandersetzt und mit Charaktern, mit Figuren in Graffitis, wird man ohne Vaughn Baudet zu kennen, schon Dutzend Male, Hunderte Male, Tausend Male, sage ich jetzt wirklich mal, diese Figuren gesehen haben, weil die Vaughn Baudet Comics, die Figuren, die er da gezeichnet hat, sind so sinnbildlich und so ein Inbegriff der Graffiti-Kultur geworden über Jahrzehnte wie nichts anderes. Deswegen ist dieses Thema eben hier gelandet. Ja, es geht um eine Kickstarter-Kampagne, der Dokumentarfilm. Ich erkläre das nochmal eben kurz. Zwar, wenn das hier ausgestrahlt wird, dann geht die Kampagne, glaube ich, noch ein paar Tage. Es war eine Summe 40.000 plus irgendwie so anvisiert, was man da erreichen wollte. Und wir sind, glaube ich, schon über 45.000. Das Geld ist da. Der Dokumentarfilm steht auch schon. Und es ist jede Menge Informationsmaterial da. Aber man möchte eben noch versuchen, die Fans von Vaughn Baudet eben über diese Kickstarter Kickstarter-Kampagne zu kriegen, um noch weitere Interviewaufnahmen bezahlen zu können, um Aufzeichnungen zu bezahlen für Sonderveranstaltungen, Reisekosten. Das ganze Team muss bezahlt werden, um daraus ein richtig dickes, fettes Projekt zu machen. Weil im Internet gibt es extrem wenig Informationen über Vaughn Boudet, sein Schaffen, sein Lebenswerk. Man kennt natürlich die Comics und die kommen auch als Reissues wieder raus. Aber Leute, die da am Produktionstisch sitzen und das Ganze natürlich mit seinem Sohn zusammen, Marc Boudet, zusammen recherchiert haben und viele Informationen zusammengetragen haben, da kommt so viel guter Stuff zusammen. Und wer Boudet mag, liebt, der freut sich wie so ein kleines Kind. Also ich inklusive. Also das ist fast schon ein Thema, das kann gar nicht an mir vorbeigehen. Ich selber als Graffiti-Maler seit Jahrzehnten sowieso Boudet-Comics immer wieder an die Wand gebracht.
Die ganzen Character-Base, die du ja so malst, hat das auch ein bisschen was mit dem Impact von ihm zu tun, von Vaughn? Also ich, so ein bisschen, also er hat ja schon so einen kleinen Graffiti-Flavor drin, so, weil er das eher unbewusst
wahrscheinlich gemacht hat. Das ist ja genau das, wo ich denke, oder er hat voll den Graffiti-Flavor eben nicht. Also er hat den Flavor ins Graffiti gebracht, so, ja, weil die so praktisch, also so, schon so crazy, er ist schon so crazy und für die damalige Zeit, wie es technisch ging, auch mit Sprühdosen, man redet ja nicht von Fotorealismus, das ist schon Cartoon, schon so ein Cartoon-Style und mit der Sprühdose damals war auch nicht viel herzustellen, so. Aber das passte wie Arsch auf einmal und die Figuren, die waren so schräg und so funky. Es gibt kein anderes Comic, was so wie Arsch auf einmal in diese Graffiti-Szene reinpasst. Das war schon geil.
Ist das auch so ein bisschen Impact für dich?
Ja, ich adaptiere natürlich auch seine Figuren. Also die sehen nicht so aus wie Boudet-Figuren. Ich kopiere als Hommage natürlich auch an Boudet und weil ich seinen Stil so gerne mag und liebe, eben auch bringe seine Sachen an die Wand.
Achso, ich dachte, kommt noch eine Frage hinterher. Ansonsten bin ich nebenbei schon auf der Kickstarter-Seite und guck mir an, wo ich hier noch kurz unterstützen kann. Ihr habt genau heute noch als Möglichkeit, glaube ich, euch dem Ganzen noch zu schauen. Also diese Woche wird es auf jeden Fall noch möglich sein, sich damit zu beschäftigen und dann ist relativ schnell vorbei. Deswegen schnell zugeschlagen. Ich mache das so nebenbei. Erste Frage an dich, mein Lieber. Welches Paket hast du genommen? Bist du The Lizard? Bist du The Man? Bist du The Belinda Bump? Bist du The Cheech? Bist du The Junk Waffle? Oder The Kobold?
Ich muss mich ganz schnell entscheiden. Ich habe noch keins genommen. Aber ich wurde mich am letzten Tag, obwohl das ist ja auch nur begrenzt.
Ja.
Ich werde mich auf jeden Fall dran beteiligen. Ich war noch unsicher tatsächlich. Also das Mega-1000-Dollar-Paket wird es nicht werden.
Aber die so. Erotica für 500, da kriegst du auf jeden Fall noch ein... Noch ein Print.
Erotica 2 ist, glaube ich, auch das erste Comic, was mir unter die Nase gerieben wurde, wo jemand zu mir kam in den 80ern und sagt, guck mal, was sind das für geile, du malst doch, du sprühst doch Charakter und so und guck dir mal das hier an und so, das ist voll geil und das war so pro Liebe auf den ersten Blick direkt geflasht. Ja, da gibt's eben auch so Pakete, die man da bestellen kann, um da noch ein bisschen näher an seinem an Vaughn Boudet zu sein.
Ja, ich will da mal kurz drauf hinaus, das ist total lustig. Es gibt halt auch Pakete wie The Laughing Light. Da kriegst du dann ein Original Sketch, ein Painting, ein Poster.
Ich stehe auf diese Illustrationen, die auf diesen New Yorker Stadtplänen, U-Bahn-Plänen gemalt sind. Also das ist ja ganz berühmt für New Yorker Künstler. Diese Subway Maps als Leinwand benutzen, das finde ich voll stylisch.
Ja, ich will nur darauf hinaus. Dieses Paket mit Postern, allem drum und dran, kriegst Sticker und sowas, alles kostet 5.000. Gab es 3 Stück von, alle ausverkauft.
Ja, das gibt's genug. Das ist ja, Vaughn Boudet ist ein nicht hochdekoriert, aber es ist ein sehr angesehener Künstler gewesen. Auch ein schräger Vogel, also ein sehr schräger Vogel, aber die Pakete werden alle weggehen.
Wenn ihr Cartoon Messiah sein wollt, kostet 10.000. Da kriegt ihr noch einen Producer Credit on the Film. Davon ist nur noch einer da. Also du musst dich jetzt entscheiden, ich sag dir das.
Sorry, also so viel Erspartes habe ich nicht.
Ich werde mich jetzt hier official für, glaube ich, The Belinda Bump entscheiden. Da kriege ich nämlich zumindest den Film als Download-Link. Dann kann ich nämlich...
Ja, wann der, apropos Film. Wann der Film kommt, ist noch nicht ganz klar, weil man ja erst abwartet, wie viel Geld da ist, wie viel zusätzliche Informationen und Videosachen noch man noch generieren kann, was da noch passiert. Und dann packt man den zusammen. Ist ja so ähnlich wie bei unseren Freunden aus Hamburg. Eine Stadt wird bunt. Das Buch ist ja auch so langsam Richtung Ziellinie. Ist ein ähnliches Projekt, wo es um coole Sachen geht in dem Graffiti-Ding. Da reden wir ja auch demnächst mal wieder drüber, wenn es so langsam ins Release kommt.
Laden wir Dime doch hoffentlich dann auch an den Podcast ein, wenn es dann soweit ist.
Ja, ne? Irgendeiner von den Jungs, die daran beteiligt sind, wird auf jeden Fall bei uns hier in der Runde sitzen.
Ja, ist total lustig. Das ist, ich habe da auch zwei, drei Bücher auch gekauft für die Unterstützung natürlich und ich weiß schon gar nicht mehr, wann und wie. Ich lasse mich überraschen, irgendwann kommt schon irgendwas an. Ich bin jetzt auf jeden Fall dabei, mir, was habe ich, die Belinda Bump, glaube ich, bin ich jetzt. Das muss ich kurz bezahlen, solange kannst du Musik spielen da.
Das wäre naja, auf jeden Fall. Ne?
Von, oder hast du noch was?
Nö, ich sage nur Vaughn Baudet. Zieht euch den Kerl rein, zieht euch die Comics rein und dann werdet ihr, und beschäftigt euch mit Graffiti und dann werdet ihr sehen, dann werdet ihr sehen, wie die Kombination da wirklich gut funktioniert.
Und geht einfach mal rein und investiert in solche Projekte, denn das ist das Entscheidende daran, ist ja auch, was man sich immer vor Augen führen muss, ohne so Kickstarter wäre vieles dieser Dinge nicht möglich. Genau wie eine Stadt wird bunt oder eben halt genau diese The Book of Vaughn.
Ich nehme das einmal kurz vorweg und dann werden wir nochmal drüber reden in Love and Hate, weil im Oktober, Quatsch, Ende September, ja gar nicht mehr so lang hin, wird ja auch wieder die Boom Letters Graffiti Jam in München stattfinden. Die läuft dann unter dem Motto von Vaughn Baudet, weil da ist ein Geburtstag. Ich weiß jetzt nicht mehr welcher, habe ich gerade nicht drauf, aber Vaughn Baudet ist so quasi das Motto der Boom Letters Graffiti Jam und ich glaube sogar Marc Baudet, sein Sohn, wird auch anwesend sein, der selber ein Graffiti-Sprüher ist, schon seit Jahrzehnten. Es wird sehr spannend, aber das nur kurz vorweggegriffen, wird auch ein Thema einer der nächsten Love and Hates.
Meine Kreditkarte hat geglüht, jetzt können wir Mucke hören.
Sehr schön. Ja, wir spielen Jurassic 5, die wahrscheinlich auch ein paar Graffiti-Heads inne hat. Zum Beispiel ja Charlie Tuna, ja auch mal den einen oder anderen Graffiti-Track rausgehauen. Jetzt hören wir aber von den Jungs die Influence. Weil
da kretsche ich direkt rein. Charlie Tuna ist selber Graffiti-Maler, ein richtig, richtig, richtig guter Graffiti-Maler und sich auch spezialisiert hat auf Figuren. Da nur mal am Rande.
Ja, großer Einfluss, deswegen heißt der Track auch so, The Influence. Also, den Song gibt's jetzt.
Yeah! Bis gleich bei Love and Hate. Immer noch Love and Hate, immer noch mein Hip-Hop-Urlaub, auf dem ich quasi jetzt unterwegs war und vielleicht bin ich das auch selber, der die Gurkenscheiben geknabbert hat, aber ihr seid ja immer noch dabei. Ihr habt jetzt das Buch wieder zugeklappt, The Book of Vaughn quasi, das ja gar kein Buch ist, aber ihr habt es wieder zugeklappt, deswegen liegt es ja auch auf öffentlichen Toiletten an der Autobahn in Raststätten und seid jetzt wieder auf dem Weg zurück in euren Urlaub und macht dann, ich weiß gar nicht, was das nächste Thema ist, eine Diskussion über was auf? Oh, sehr gut. Pass mal auf, dann habe ich noch eine Überleitung. Und mach dann das Radio an und merkt, Mucke gefällt mir nicht. Ich benutze den Streaming-Anbieter meines Vertrauens und gucke mal nach, was Spotify mir so anbietet. Und genau da setzt die Kritik an.
Genau, und zwar die Kritik kommt von Trevor Noah. Trevor Noah, südafrikanischer Kabarettist, Moderator, Schauspieler und Gastgeber der Daily Show Comedy Central, US-amerikanischer Comedy-Sender. Der kritisiert halt Spotify und Streaming-Dienste, dass sie eben nicht viel an ihre Künstler ausschüttet. Also besonders die Independent- und Underground-Künstler. Er sagt zwar auch, Spotify kümmert sich auch um die Künstler und so, aber das eben am Ende des Tages bei Underground-Künstlern oder vielleicht auch Underground-Independent-Künstlern nicht so viel rumkommt, dass man überhaupt ansatzweise davon reden könnte, hier kann ich mir was von leisten.
Ja, und? Was sagt ihr?
Ich kann Ihnen, glaube ich, recht geben. Also diese Kritik findet, also ist jetzt wieder so ein Thema, was wir uns so reingeholt haben, was immer wieder irgendwo stattfindet, wo immer wieder in den sozialen Netzwerken sich drüber aufgeregt wird, dass Spotify jetzt als Platzhirsch natürlich dann auch die Schelte immer abbekommt und es irgendwelche Auflistungen gibt. Und dann da gibt's ja auch, Trevor Noah hat ja auch so ein Beispiel mit Allo Black gebracht hier in dem Interview, dass da eben trotz recht hoher Streaming-Zahlen man sich nicht darauf verlassen kann, dass man, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Streaming-Dienst das Schallplatten-Release oder die Schallplattenverkäufe ersetzt hat und alles andere ersetzt hat und man sagt, okay, ich lebe dann nicht mehr von Schallplattenverkäufen, ich lebe jetzt vom Streaming, weil das eben der neue Shit ist in dieser Zeit. Und da sagt er eben, das könnt ihr vergessen. Wo vielleicht vor 20 Jahren ein Independent Artist, natürlich hängen da noch Live-Gigs und alles zusammen. Also müssen wir uns nichts vormachen. Also ich glaube, die Auftritte, damit hat man dann immer noch am meisten mitverdient. Aber wenn man genug Schallplatten oder eine gute Marke Schallplatten verkauft hat, konnte man, glaube ich, wenn man nicht eine große Band war, schon ein ganz gutes Geld generieren. Und das, ne, wenn man sagt 1000 Schallplatten, können wir uns vorrechnen. Wenn als Independent-Künstler 1000 Schallplatten verkauft, am Ende des Tages 5 Euro für den Künstler übrig bleibt, dann habe ich 5000
Jetzt fangen wir bei deiner Rechnung nochmal von vorne an.
Da. Nee, 5000 Euro verdient, habe ich aber 1000 Streams so gesehen, ne? Oder vielleicht 1000 Streams, 15 Songs, 15.000 Streams, da kann ich mir nicht mal einen Kaffee von kaufen.
Also ich war sehr erschrocken, als ich das erste Mal unsere Spotify-Abrechnung für unsere Soulbrother-Tracks gesehen habe. Und da kam ich erst auf den Trichter, ach, ist ja doch gar nicht so viel. Also als Spotify neu ja den Musikmarkt oder generell das Streaming ja so übernommen hat, dachte ich mir, okay, vielleicht kommt da ein bisschen mehr rum. Es war ja auch schon bei den digitalen Downloads ja auch schon ein Thema, als die Künstler ja auch gesagt haben, Leute, es ist ja jetzt keine große Sache, 99 Cent für einen Song auszugeben. Davon kann ich leben, davon kann ich weiter Musik machen. Und ich glaube, jetzt wünscht man sich, glaube ich, diese digitale Download-Ära wieder zurück mit 99 Cent pro Song, die es ja auch immer noch gibt. Aber ja klar, Streaming und Co. hat das Game übernommen. Und wenn du nicht mit dabei bist, dann ja, bist du halt nicht mit dabei. Dann bist du nicht wirklich auf dem Schirm. Ist halt wie eine Art Zwang. Ne? Ich glaube, die Künstler wissen, dass sie da jetzt keinen großen Reibach mehr mitmachen können. Müssen sich alternative Quellen suchen oder müssen natürlich versuchen, ihr Spotify-Game noch größer, noch larger zu machen. Was ja auch nicht immer so wirklich einfach ist und wo ja auch immer so ein paar kriminelle Machenschaften auch entstanden sind, will ich mal sagen, quer durch alle Genres. Also ich glaube, Klickzahlen sind, denen sollte man nicht hundertprozentig vertrauen, das, was da auch bei den Streaming-Diensten immer angezeigt wird und wie viele Fans auch die haben. Das sind natürlich auch alles Sachen, die man auch mal gerne manipulieren kann, weil man auch vielleicht auch denkt, ey, eigentlich will ich mit Streaming meine Kohle machen und wenn die so wenig bezahlen, dann muss natürlich an einer anderen Stelle vielleicht die Klickzahlen dann einfach mal ein bisschen erhöht werden. So,
ja, deine, ist das ja so. Ich fand das Wort Zwang, ne, das Wort Zwang ganz gut, weil er kritisiert das ja auch. Trevor Noah sagte ja auch, wie er selbst in dem Artikel sagt, selbst wenn du, ach Quatsch, da bin ich in der Zeile verrutscht. Er nannte das Streaming eben das Beste, was der Musikindustrie passiert ist, seit die Regierung LSD erfunden hat. Ne? So, es wird einem so, du hast ja gar keine andere Wahl, wie man schon gesagt hat, so, man hat gar keine andere Wahl, als Spotify zu benutzen, weil das halt der Shit ist, was gerade angesagt ist. Das geht gar nicht anders. So. Und Alternativen gibt's immer. Ich kaufe auch im Monat immer ein paar Mal hier und da bei Bandcamp, weil ich da den direkten Weg auch sehe, dass der Weg des Geldes auch direkt zum Künstler geht, wenn ich mir dann ein Album downloade. Aber das ist ja auch wieder diese Schere. Viele Leute wollen es ja gar nicht mehr physikalisch. Es ist zwar digital, aber wenn man sagt, die wollen ja gar nicht mehr zugemüllt werden mit MP3s. Die klicken ihren Stream an und fertig. So.
Und das sind genau die, um kurz mal reinzugehen nach dem, was ihr gesagt habt. Und ich kann auch jeden Punkt auch von allen Seiten immer voll darin verstehen. Man muss sich halt vor Augen führen, also Consumer und Producer-Seite immer angucken. Ne? Rein als Konsument ist, und da bin ich ja genauso jemand dann, ist dieses Streaming und diese Welten, die sich da eröffnet haben, sind halt der absolute Wahnsinn. So, wenn ich komme so mit Musik in Verbindung und finde Musik und habe alles in meinem Handy drin, was ich ja sonst mühselig mir über Jahre in einer irgendwie selbst digitalen Version hätte zusammensammeln müssen. Also ist das erstmal unschlagbar und damit auch unvermeidbar, dass das Erfolg hat, weil es ja für jeden anderen genauso gilt. Ich habe Bock auf irgendeinen 90er-Jahre-Party-Hit, weil ich mich daran erinnere, dass der letzte Woche in irgendeine Kneipe lief, zack, habe ich ihn auf dem Handy. Das hat einfach Musik verändert und das ist, finde ich, nach wie vor zum Guten verändert. Was aber genau da drin die Gefahr ist, was du, Daniel, ja schon beschrieben hast, ist A, die Monopolisierung von Plattformen und damit auch die Gefahr der Manipulation. Diese beiden Punkte sorgen ja natürlich auch dafür, dass da extreme Zahlen entstehen und wiederum du, wenn du nicht einer Strömung mitschwimmen möchtest, automatisch mit hinten runterfällst. Das geht ja nicht nur für jetzt Soul Brother oder für so einen Sound, das gilt auch für, keine Ahnung, wenn du Audio 88 und Yesin bist, die eigentlich mittelgroße Künstler in einem anderen Genre sind, auch die haben keine Platzierung in diesen wichtigen Playlisten. Vielleicht nochmal Deutsche brandneu oder so. Aber, und das ist nämlich der andere Punkt, ich habe das Gefühl, dass dabei auch in der Musik über die Jahre etwas entstanden ist, was auch wieder Deutschrap ein bisschen vorgemacht hat, was, glaube ich, auch der Grund ist, warum es dann dort auch Deutschrap-Künstler gibt, bei denen es streamingtechnisch so einknallt, was aber Künstler generell so ein kleines bisschen vernachlässigt haben. Und das ist der Community-Aufbau. Wenn du es nämlich hingekriegt hast, dass du 1000 Leute hast, die Bock auf deine Mucke haben und du machst eine Platte und jeder von denen kauft deine Platte, dann hast du 1000 Leute, die deine Platte kaufen. Und das ist viel, viel wichtiger, als sie im Streamingdienst zu haben. Wenn du das nicht gemacht hast, sondern einfach nur in Anführungsstrichen ein kleines bisschen ignorant deine Mucke gemacht hast, die raushaust und die Leute kommen, um dann darüber zu schimpfen, dass Spotify sie nicht verbreitet, das ist genau wie früher auf dem Indie-Label veröffentlichen. So. Eigentlich haben sich, was das angeht, den harten Struggle, die Strömungen nicht weiter verändert. Du musst heute nur noch mehr darauf achten, dass du doch gerne Community supportest.
Nee, das ist klar. Es ist, finde ich auch, also du findest auch, also und die ganzen Underground-Künstler, wenn wir wieder beim Hip-Hop sind oder bei der Rap-Musik dann sind, es findet ja auch alles bei Spotify. Es wird ja nicht verneint und sagt, ey, ich verdiene ja sowieso nichts. Also man ist dann ja, wie Dane sagt, oder man ist also ein bisschen in dieser Zwickmühle. Man veröffentlicht ja bei Spotify, ist ja auch gut so. Aber Trevor Noah hat dann ja auch zusätzlich gesagt, da kenne ich die Mechanismen zum Beispiel bei Spotify nicht, aber wie das Geld denn verteilt ist. Wenn er sagt, auch wenn die Underground-Künstler gefördert werden und gepusht werden und da eben auch Klickzahlen generiert werden, trotzdem landet die Ausschüttung eher bei den ganz Großen. Also ja, da ist immer noch unverhältnismäßige Verteilung, wie er eben auch kritisiert. Und so, das ist auch einer seiner Hauptmerkmale in dieser Kritik.
Ich glaube, da wird es auch noch sich Bewegung geben. Man darf ja auch nicht unterschätzen, das ist ja am Ende immer noch ein privates Unternehmen. Und dieses private Unternehmen ist von Investoren geführt. Und die wiederum Klar, die wollen ihr Geld haben.
So.
Ja, auch einfach mal, dass die Braut hübsch gemacht wird. Und das schaffst du mit Reichweite, Einschlag und so weiter und so fort. Und wenn du dann den Großen das Geld gibst und sie weiter mitspielen, dann ist ja automatisch, dass der Kuchen immer größer wird. Und da fallen halt kleine drunter.
Kurz mal ein Beispiel. Es gab ja vor ein paar Monaten die Meldung, dass SoundCloud da auch ein bisschen was für die Independent-Künstler tun möchte. SoundCloud ist jetzt natürlich kein Portal wie jetzt Spotify, Apple Music und Co. Da können die Künstler ja ihre Musik selber zur Verfügung stellen. Aber auch da zeigt es sich, dass es auch anders gehen kann. Ne, SoundCloud hätte ja auch sagen können, nö, wir bleiben halt bei unseren Richtlinien, wir bleiben bei unserer Verteilung. Es ist für euch free. Ihr könnt so ein Plus-Paket kaufen oder dann noch mehr Songs hochladen und es bleibt halt dann so, wie es ist. Aber bei SoundCloud geht es halt auch, dass es für die Independent-Künstler ja jetzt ein bisschen, dass man wirklich ein bisschen mehr rausholen kann. Also da merkt man schon, die haben auch schon wirklich gesehen, dass die Künstler, vor allem die Kleinkünstler, ja eigentlich fast nichts davon haben. Ne? Wenn ich jetzt wieder mal auf unser Beispiel zurückgehe, unsere 200 US-Dollar im Jahr, die wir über die Streaming-Geschichte reinholen, das ist nichts. Das ist davon kannst du da eigentlich im Endeffekt gar nichts kaufen. Davon gehen wir zweimal essen, dann ist das Geld weg. So, ne? Das ist, glaube ich, schon ein cooles Zeichen, dass es irgendwo doch möglich ist, etwas fairer bei der Verteilung zu sein.
Ich möchte aber noch einen Ansatzpunkt mal mit hingeben. Ne? Stellt euch mal vor, es gibt 10 Leute, die haben in der Vergangenheit Platten gekauft. Dann hat jeder von den 10 Leuten im Jahr vielleicht, macht das jetzt einfach Rechnung, 100 Euro ausgegeben für Platten. Dann hat er also 1000 Euro pro Person Platten ausgegeben. Oder lass es vielleicht 50 Euro im Monat, machen wir so, das ist sogar ein einfaches Rechenbeispiel, so pro Monat, hat 50 Euro pro Monat für Platten ausgegeben. Heute gibt er 10 Euro im Monat für Streaming aus. Die Künstler sind immer mehr. und das Geld ist aber nur ein Fünftel davon. Und dafür dann eine gerechte Verteilung zu finden, dass dann derjenige auch so viel Geld dafür kriegt, wie er der Meinung ist, dafür kriegen müsste, weil er hat jetzt ja 1000 Streams, das ist aber nicht gleich bewerten mit 1000 Platten, ist ein richtig kompliziertes Thema. Und ich glaube, da wird sich auch was entwickeln, aber irgendeiner muss die Scheiße ja bezahlen. Und ich glaube, Spotify hat nicht viele schwarze Zahlen geschrieben.
Ist halt dieses analoge Digitale auch so, ne, wo immer dieses Gemecker ist, wie sie Klickzahlen gezählt werden. Wenn ich 10-mal den Song höre, dann wird er 10-mal gezählt. Ja, wie macht man das mit einer analogen Schallplatte? Bei mir läuft, keine Ahnung, Künstler XY auf meinem Plattenspieler den ganzen Tag hoch und runter. Da höre ich 20-mal den Song, hab ihn aber, da wird aber nur einmal durch den einmaligen Kauf gezählt. Da sagen ja auch viele, es ist so ein Unverhältnismäßigkeit entstanden dadurch oder so ein falsches Zählsystem oder so, aber irgendwie muss es ja gemacht werden. Aber wenn zum Beispiel so ein Algorithmus sagt, also User XY hat den Song einmal gehört und dann darf er nicht mehr gezählt werden bei diesem einen User in die Klickzahlen, aber es ist keine Ahnung, wie das läuft, aber ne, an so eine Sachen würde ich als naiver Konsument denken.
Ja, du darfst ja eine Sache nicht vergessen, dass du vielleicht auch durch Streaming Dinge erreichst, die du nicht per se mit Geld pro Stream berechnen kannst.
Das ist richtig. Du generierst ja auch andere, auch eine Community eventuell auch.
Und wenn du die clever nutzt, dann ist Geld, dann ist vielleicht die Musik selber nicht mehr die Haupteinnahmequelle, aber sie ist halt der Nährboden für das, was du da machst.
Für alles andere. Und wenn es der Shop ist mit deinem Merchandise oder was auch immer.
Und also, die Live-Show.
Und die Live-Show, genau.
Oder die DJ-Gigs, die dann immer kommen.
Ja, oder DJ-Gigs. Dafür müsste man mal Mixtapes irgendwie bei Spotify reinhauen.
Aber ich finde die Diskussion immer wieder gut, dass sie geführt wird. Vielleicht haben wir auch so eine Diskussion über Jahre dazu geführt, dass Soundcloud, wie Dan schon angemerkt hat, dann irgendwann auch nicht einknickt, sondern irgendwie sieht, dass irgendwas passieren muss. Also finde ich ja ganz gut, dass das nie unter den Tisch gekehrt wird und das einfach man so hinnimmt. Also ne, also Fist in the Air und man irgendwie die Rebellion, muss keine Rebellion sein, aber man muss schon seine Meinung, seine Kritik üben können und dass es da sich auch immer Bewegung drin ist. Aloha Black hat ja zum Beispiel, darum geht's auch, Trevor Noah und Aloha Black, spricht das überhaupt richtig aus? Tritt ja immer da in das Fettnäpfchen. Aber der hat ja I Need a Dollar, diesen Hit gehabt, und der hat im Zuge dieser Kritik von Trevor Noah seinen Song umgeschrieben. Ganz witzig. Und den Song, den ziehen wir uns nämlich gleich rein. Das ist sehr spaßig.
Schöne Überleitung, dann lass noch mal reinhören und dann gucken wir mal nach, was wir aus dem Rest dieser Sendung noch machen gleich. Bis gleich hier bei Love and Hate. Leute, wir sind immer noch bei Baxman Love and Hate. Mein Name ist Nico Baxman, bei mir immer noch meine kongenialen Partner Zwei Finger Dan und Boogie Down Bass, und wir sitzen gemeinsam im Auto, genau wie ihr, fahren die Hip-Hop-Autobahn entlang, haben ein bisschen Gurken, Scheiben geknabbert, auch noch ein bisschen Snacks aufgemacht jetzt in der Mitte, haben Spotify-Diskussionen geführt, haben darüber nachgedacht, dass unser Streaming ja nicht so ganz gut funktioniert, nachdem wir auf Toilette das Book of Warn gelesen haben. Es ist eine schöne Reise heute, und am Ende dessen haben wir dann halt einfach gemerkt, wir drei, lass uns doch mal wieder ein bisschen retrospektiv werden. Wir gucken mal, was Spotify richtig kann. Haben mal ein bisschen geguckt, ob denn so DJ Premier Mucke da ist. Haben ein bisschen DJ Premier geguckt. Und dann auf einmal erzählt Bass von einem Format, das er im Internet gefunden hat.
Ja, bei Facebook über einen Homie bin ich, der das gepostet hat, bin ich über ein Format bei YouTube gestolpert, auf dem YouTube-Channel von unserem liebgewonnenen DJ
Premier.
Auf jeden Fall hat er ein neues Format, das heißt So What's Up. So What's Up, da geht's darum, beziehungsweise der Beititel, A Salute to the Floppy Disk. Und das ist die erste Folge, das ist so ein 5-6 Minuten, ein kleiner Video-Ausflug in die Anfänge seiner Karriere, seiner ersten Beats, beziehungsweise, und erzählt er, es geht halt um Songs aus der alten Ära, wo es noch mit Outboard-Equipment und mit Floppy-Disks, was die Leute sich gar nicht so richtig vorstellen können heute, wo alles digitalisiert ist. Da erzählt er so ein bisschen von, ist so ein bisschen altes Videomaterial, wird da rausgeholt. Er steht da an seinen Plattencrates und erzählt halt die Story
eines Songs, wie der entstanden ist. Und in der ersten Folge geht es halt um den Song Come Clean von Jeru the Damager, den er produziert hat. Und die Entstehungsgeschichte, ganz interessant. Nerdshit natürlich, aber auch viel History und viel Knowledge für Leute, die sich halt fürs Producing interessieren, allgemein Freunde von DJ Premier sind oder Jeru the Damager, allgemein für diese Golden Era Boom Bap Zeit. Auf jeden Fall viele Anekdoten und Krimskrams dabei.
Also ich finde es mega interessant, wenn Premier irgendwo in einem Interview sitzt und was erzählt. Keine Ahnung, wie er das schafft in seiner Birne, aber der Typ hat so viel Details auch immer auf Lager. Also man könnte meinen, der Typ hat das echt vor ein paar Tagen erst erlebt, so wie er das erzählt. Und ja, vor allen Dingen hier bei der Diskette, ich glaube, da können Bass und ich ja auch ein Lied von singen. Wir haben halt auch unsere alten Kisten ja auch noch mit Diskettenlaufwerken, mit den Original-Diskettenlaufwerken bestückt. Und ja, vielleicht gibt es auch bei uns immer mal eine coole Story-Runde, wo wir so alte Disketten rausziehen. Ich glaube, Bass und ich, wir hatten das auch schon mal, so irgendwelche alten Archive-Disketten, die wir halt auch in unseren Archiven noch irgendwo hatten und Bass teilweise auch überspielt hat oder auch weggeschmissen hat. Ich war da ganz fassungslos, dass Bass irgendwelche alten Disketten, wo noch Dateien drauf waren, wo Beats drauf waren, einfach in den Müll geschmissen hat. Was ist da denn los?
Ja. Leider, nee, leider nicht. Es kam auch so Zeiten so. Also es ist ja nicht so, dass ich, nee, aber egal. Ich feiere auch Salute to the Floppy Disk auf jeden Fall. Und wir benutzen sie ja bis heute, die Floppy Disk. Aber in diesem Premiere-Ding, wo es halt jetzt um diesen Jeru-Song geht, super, super nice. Das ist eine CD-Cover. Schon gar nicht auf Spotify und schon gar nicht auf Schallplattencovern, auch nicht im Booklet oder irgendwo, wirst du halt diese Hintergrundinformationen kriegen, weil DJ Premiere war halt mit Gangster eben auf Tour und zwischen der Produktion nach der Tour und wollten sich ein neues Album ransetzen und natürlich flattern dann auch Demo-Tapes ins Haus und da kamen verschiedene Demo-Tapes, unter anderem Jeru the Damager hat ihnen Demo-Tapes geschickt, so wie er erzählt und er sagte dann eben auch, als er das gehört hat, er fand ihn am fertigsten, also fertig im positiven Sinne, am kompaktesten schon ready for the game. Den hat er so, war ihm so gepickt und dann haben sie sich getroffen, beziehungsweise hat er ihn angeschrieben und sagt, ja, komm mal vorbei und komm mal gucken, was wir machen. Und so kleine Anekdoten kommen da halt zusammen, wie er erzählt. Da hat er an dem einen Tag, wo Jeru vorbeikommen wollte und den Beat besprochen kam, da war schon der gestandene Hip-Hoper, der gestandene Rapper LL Cool J hatte ein Date mit Premier und dann hat Premier in dem Video erzählt, so, nee, LL, wir können uns leider nicht treffen, ich mache hier was mit einem Rookie so ungefähr, der ist dope und so und wir müssen einen neuen Termin finden, wo jeder andere sagt, ey, Jeru, du musst leider gehen, LL Cool J kommt vorbei und er genau andersrum, fand ich schon wieder witzig, die kleine Anekdote. Ja, und dann der Rest ist Geschichte sozusagen, ne? Jeru, when the Sun is Rising in the East irgendwie ist produziert worden, cooles Album und Come Clean, der Song sowieso ein Brett, obwohl es ja eigentlich nur Drum Loop ist so.
Ich bin auf jeden Fall voll geflasht. Ich habe eben so ein bisschen nochmal durchgeskippt, wir müssen in Ruhe mal angucken. Auch das entdecke ich gerade zum ersten Mal wieder, was echt total interessant ist, dass diese Dinge so an mir vorbeigeschwommen sind. Es fällt mir auf, wie hochwertig es produziert ist. Und das macht es schon schön und spannend. So, ich hoffe, das wird eine längere Serie, denn wenn ich mein Lieblings-DJ Premier Mixtape zusammenstelle und von DJs für Finger dann mixen lasse, komme ich auf bestimmt 30 Nummern, von denen ich mir genau diese Geschichten hier erhoffen könnte, die vorher ein bisschen was dazu erzählt. Wenn das passiert, dann würde ich auf jeden Fall ein neuer Fan von dem Format. Denn die erste Folge, die ich da jetzt hier gerade gesehen habe, ist schon genau das. Das ist so ganz viel Futter für geschundene Hip-Hop-Veteranenseelen, die sich wieder ein bisschen in die guten alten Zeiten zurück
erinnern. Na, was ist das? Also es gibt ja wenn ich das auf Deutschland reduziere, und da bewege ich mich ja auch bei vielen Foren und kenne sehr viele Leute, die eben auch die alten Kisten ja immer noch bewegen. Das ist ja auch nicht so irgendwie Romantik von damals und oh, damals habe ich die Kisten benutzt. Die Kisten werden ja bis heute benutzt. Und er hat ja eben auch erzählt, da geht es ums Timing, da geht es darum, so welche Kiste, S950 von Akai, den Sampler hat er benutzt und da nur mal eine kleine Anekdote, wie er sagt, er benutzt den S950, weil er das bei Marley Marl gesehen hat, dass er ihn benutzt und sagt, ich will auch diese Kiste haben, nämlich so eine geilen Beats macht wie Marley Marl.
Ja, das sind alles Geschichten von weit vorm ersten Hip-Hop-Krieg, aber sie machen halt was ich schon meinte, für uns nostalgisch und schön ein bisschen wieder zurückverfolgen. Ich habe jetzt gleich Bock, das zu gucken und danach höre ich mir 6-mal Come Clean an. Hands up. dass wir Practice some Shit.
Is some Shit. Oh, oh. Ja, lass mal reinhören in die Keule.
Ja, machen wir. Ist dann eigentlich auch noch mehr geplant da? Kommt da noch mehr? Hast du davon was mitgekriegt? Also,
naja, Folge 1. Also, und so wie das mit den ganzen Producern und die Leute, die im Hintergrund sind, die das machen, ich glaube schon, also vielleicht nicht im wöchentlichen Takt. Ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe und ich gehe mal davon aus, dass sie schon da ein bisschen dran schrauben und dass es schon einige Folgen geben wird.
Geil, finde ich cool. Wir hören jetzt rein in den Klassiker und haben wir noch ein paar Minuten für ein letztes Thema?
Yes, haben wir noch.
Machen wir. Dann gleich weiter bei Love and Hate. Finale bei Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir sind Dan und Bass und wir sind auf Reisen. Ich sage euch, es ist ein bisschen traurig, aber es hat zum Glück gereicht. Die Gurkenscheibchen sind noch haben gereicht, bis wir endlich in Hamburg angekommen sind. Und wir fahren gerade quasi, sind von der Autobahn runter, sind in die Innenstadt rein, so auf dem Weg Richtung Zentrum und halten rechts am Parkplatz direkt vor der Tür, direkt vor der Urban Art Gallery, weil wir nämlich vorhatten, uns die Bildermacherschau von Moses und anzugucken. Und dann, oh Schreck, stellen wir fest, wir sind viel zu spät. Die war schon lange. Aber dann findet Bass raus, dass es nicht so schlimm ist. Denn
es gibt wieder ein tolles YouTube-Format von der Interception Urban Arts Seite, die uns die Bildermacher-Schau präsentiert. Und zwar nicht so wie der Otto Normalverbraucher, der in die Golden Hands Galerie hereintritt und sagt, oh, was für tolle Bilder, sondern hinter den Kulissen. Also die Interception Urban Art Internetseite bzw. YouTube Seite, die Leute haben halt so ein Format, was heißt, dass da halt Backstaging heißt und Behind the Scenes of Moses of Tubbs, Top Sprayer, ist eben eine Folge davon. Geht 8 Minuten auf YouTube, auch wieder sehr interessant. Dieses hinter den Kulissen, nicht immer in der vordersten Reihe und als Konsument stehen. Da habe ich eine kleine Anekdote, die muss ich loswerden. Ich hatte was, bei Instagram hatte ich jemanden gefolgt, so. Und dann er ist mir gefolgt auf unserer neuen Love and Hate Seite und dann habe ich ihn aber auch gefolgt und hat sich fürs Folgen bedankt und dann habe ich gesagt, okay, und habe ich ihn zurückgeschrieben, einfach nur, ja, Hip-Hop ist auch ein Dialog und kein Monolog, also wenn, dann muss es in beide Richtungen funktionieren und so funktionieren für mich eben auch so Sachen hinter den Kulissen und Backstage, weil man sagt, man vorne auf der Bühne, na, gibt's einen Dialog von dem Künstler und klar gibt's ein Feedback, so Call and Response, aber eigentlich ist man nur Konsument und da finde ich es halt interessanter, mal hinter die Kulissen zu gucken, um auch eher so einen Dialog zu erahnen. Ja, und Dr. Torno begleitet das ganze Video eben und zeigt Moses und Tubbs, die verhüllt in Einmalanzügen und man sie nicht erkennt, für die Bildermacherschau im Stellwerk, wenn man das Foto sieht, das ist das Stellwerk, der große Saal, da auf einer riesigen Plastikplane, die man so zusammenziehen kann im Notfall, ein riesiges Moses und Tubbs malt, was später dann in der Galerie ausgestellt wurde. Und er erzählt halt so ein bisschen von dem Schaffen von Moses und Tubbs halt, einfach ganz interessant und was da so passiert in der Galerie. Einfach, ich will da gar nicht zu viel verraten. Der YouTube-Artikel ist von Juli 21, sehr interessant, eben so ein paar Background-Infos, was so zu kriegen, was Moses und Tubbs angeht.
Das Ganze ist übrigens ganz interessant. Auf diesem Interception Urban Art Kanal bei YouTube findet ihr eine Reihe Videos. Da ist noch eins mit für Orts, noch weiteres Moses Tubbs Material. Er geht noch nach Berlin, mit Dime gibt es kleine Formate. Also da scheint eine Menge zu passieren, so dass der ganze Kanal, glaube ich, unheimlich spannend ist, so dass sich am Ende unsere Reise nach Hamburg dahin schon leider nicht gelohnt hat, weil wir diese Ausstellung nicht gesehen haben, hier auf dem YouTube-Kanal aber alles weitere dazu angucken können.
Für alle Graffiti-affinen Leute auf jeden Fall jede Menge Stuff dabei.
Ja, genau. Und darauf wollte ich nämlich eigentlich auch nur hinaus. Das ist hier auch ganz schön, dass wir damit unsere Reise heute auch so ein bisschen schließen können. Ich liebe dieses Stückchen. So, da wird mit sehr viel Liebe auch sehr gutes Videomaterial produziert für ein Thema, das einfach, wie soll ich sagen, das einfach nicht verschwinden darf, so. Und dank Torno ja auch hier nicht nur durch die Gallery seinen guten Punkt gefunden hat, sondern auch durch diese Videos. Und genau deshalb liebe ich solche Videos und deshalb liebe ich Love and Hate, weil es genau unsere Plattform ist, um euch diese Dinge zu zeigen.
Mit was für einem Auto sind wir eigentlich unterwegs, Nico?
Das erzähle ich euch ein anderes Mal. Wir schließen jetzt das Fenster hier. Dan Bass, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ehrlicherweise danke, dass ich dabei sein durfte. Es war mir wie immer eine Freude.
Sehr gerne, ja, danke auch.
Und wir haben eine klitzekleine Pause, weil Bass haut sich Sonne auf den Pelz. In der Zeit machen wir eine klitzekleine Pause von vielleicht einer Woche oder so und dann geht's bald weiter mit Love and Hate. Und bis dahin macht's gut und hört alle Folgen, die es noch gibt. Ciao.
Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.
Yo, peace. Was ich liebe, was ich hasse, was ich liebe, was ich hasse.